Unser Thema lautet heute, das ist ein ganz erfreuliches Thema, ein wunderbares Thema, was ist ein Eigentum des Herrn Jesu Christi? Dazu ein Vers aus Titus 2, Vers 14. Der, das heißt der Jesus Christus, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Also noch einmal, bei unserer Betrachtung geht es um den Herrn Jesus Christus und sein persönliches Eigentum. Sein persönliches Eigentum. Unser Herr möge, unser erbarmende Herr möge in diesem Zusammenhang dieses Thema sehr groß machen. Wessen Eigentum hier Gottes Wort uns bezeugen will und bezeugt. Es ist ja Gottes gnädiges Wirken, uns durch seinen Heiligen Geist, die uns alles, die über alles erhabende Herrlichkeit dieses großen Herrn Jesu Christi deutlich zu machen. Und das ist das Anliegen auch heute Morgen des Geistes Gottes, dass dieser Herr Jesus Christus gepriesen wird, der uns erlöst hat, der uns erkauft hat. Jesu Größe und Werk bezeugt in besonderer Weise Kolosser 1, die Verse 15 und 20, die ich einmal verlese. Kolosser 1, Verse 15 bis 20. Da ist von dem Herrn Jesus die Rede. Da heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm, durch ihn. Und dann heißt es weiter, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Ist dieses Zeugnis von unserem Herrn Jesus Christus nicht unbeschreiblich? Unbeschreiblich in seinen Dimensionen, die man kaum erfassen kann. Und diese, seine Majestät, will uns immer wieder neu zur Anbetung und auch zum Lobpreis bringen. Und nicht nur dann, wenn wir ihn in Beziehung zu seinem Eigentum sehen. Was ist denn Eigentum? Fragen wir uns einmal. Was ist denn Eigentum? Die deutsche Umgangs- und Rechtssprache versteht unter Eigentum oder Besitz, was ich besitze, das meiner Gewalt unterliegt, worüber ich volles Verfügungsrecht habe. Und diese klare Begriffsbestimmung über Eigentum gilt es auf die persönlichen Eigentumsrechte und des Herrn Jesu Christi anzuwenden. Worüber ich volles Verfügungsrecht habe, stand hier. Das heißt doch, auf dich und mich, sofern wir aus lauter Gnade sein Eigentum geworden sind. Das ist natürlich die entscheidende Frage. Bist du sein Eigentum geworden? Der Apostel Petrus richtet seinen ersten Brief, wie es wörtlich heißt, an die, die auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Den Gläubigen, den Wiedergeborenen, die aus Gottes Gnade in dieser seiner Stellung sind, gilt die Ermahnung in den Versen 18 und 19 im gleichen Kapitel. Dort heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und Flecken. Jemand hat gesagt, wir sollten von der Größe des Opfers auf die Größe der Sünde zurückschließen. Wir sollten von der Größe des Opfers des Herrn Jesu Christi auf die größere Größe unserer Sünde zurückschließen. So heißt es denn auch von der Gerechtigkeit vor Gott, die allein aus dem Glauben an das vollgültige, einmalige Opfer des Herrn Jesu Christi kommt. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Warum? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Galater 3 ist das nachzulesen. Galater 3, Verse 13 und 14. Bei den wahren Christen handelt es sich demnach immer um von Gott in Jesus Christus Erlösten und Losgekauften. Von Gott in dem Herrn Jesus Christus Erlösten und Losgekauften. Von denen sein untrügliches Wort in 2. Korinther 5, 17 unvorstellbar bezeugt. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Diese göttliche Zusage beschreibt nicht die Praxis, sondern die Stellung in Christus. Das müssen wir differenzieren. Der Mensch ist eine neue Schöpfung. Er lebt unter einem neuen Herrscher, ein neues Leben. Und als Eigentum dieses Herrn Jesu Christi ist er ein von ihm Herausgerufener. Herausgerufen sind wir. Ein von der Obrigkeit des Teufels Erretteter. Er gehört zu dem wunderbaren Eigentumsvolk Jesu Christi, dass er sich selbst reinigte, wie es in Titus 2,14 bezeugt wurde. Wozu tat er das? Wozu tat der Herr Jesus Christus das? Warum gab er sich selbst für uns hin? Nicht nur, um uns von der Schuld und Strafe der Sünde und von der Herrschaft der Sünde zu erlösen, sondern vor allem, dass wir sein Volk würden, dass wir sein Volk würden, das ihm in besonderer Weise gehört, das ihm als persönliches Eigentum gehört und nicht der Welt. Als solcher bin ich von Gott ausgesondert. Ich bin von Gott ausgesondert, ein Heiliger in das Wortes Sinn, des Wortes wahrem Sinn, von Gott im Grunde genommen gezeichnet, ein Herausgerufener, von Gott gezeichnet. Nach Gottes Wort beinhaltet die Heiligung in dem Herrn Jesus Christus sowohl die Berufung als auch die Stellung und den Zustand des Gläubigen. Ursprünglich wurde ja der Mensch geschaffen, um als Gottes Eigentum ihm zu dienen. Durch die Sünde, wie wir wissen, wurde er ein Eigentum Satans. Und dazu gibt es keine Alternative. Denn jeder Mensch gehört der Obrigkeit der Finsternis von Geburt an, solange er nicht die Wiedergeburt durch den Herrn Jesus erlangen durfte. Eine Neuschöpfung durch ihn geworden ist. Das bekannte Wort darf ich wiederum verlesen, das so wunderbar zeigt, wie barmherzig Gott der Vater ist durch seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Dass er uns seinen Sohn zur Weisheit gemacht hat, dass wir das begreifen können und zur Gerechtigkeit, die wir nicht haben, und zur Erlösung gemacht hat und auch zur Heiligung gemacht hat, nach 1. Korinther 1, Vers 30. Und so sieht uns ein Gott in Christus an. Gott sieht dich und mich in Christus an. Das ist das Wunderbare. Und wenn er uns in Christus ansieht, sieht er uns wieder als sein Eigentum an, das durch seine überaus große Gnade befähigt ist, in seiner Gemeinschaft zu leben und ihn in Wahrheit auch anzubeten, anbeten zu können und ihn zu seines Namens Ruhm in guten Werken zu dienen, wie wir es eben gelesen haben. So ist also der Gläubige, du und ich, ein von Gott geheiligter durch seine Berufung, durch die göttliche Berufung, in Christus auserwählt und ausgesondert, um die Herrlichkeit und Heiligkeit seines Herrn und Heilandes in Wort und Werk und Wesen zu verkündigen. Wir lesen dieses wunderbare Wort aus 1. Petrus 2, Vers 9. Ich glaube, ich habe das vergangenen Sonntag schon verlesen, aber das hat bei mir eine so große Trost und auch Kraft. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum oder ein Volk des Eigentums, damit ihr die Vollkommenheiten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Nach dem Zeugnis der Schrift ist das geheiligt und auserwählt, was ganz als Besitz Gottes zu seinem Dienst ausgesondert ist, herausgenommen ist. Von daher ist Gottes ungeteiltes Eigentumsrecht an den Gläubigen der Wahrheitskern der biblischen Heiligung. Ich wiederhole, von daher ist Gottes ungeteiltes Eigentumsrecht an den Gläubigen der Wahrheitskern der biblischen Heiligung. In dem Herrn Jesus Christus wurde der Gläubige als Gottes besonderes Eigentum sogar zur Grundlegung dieser Welt, vor Grundlegung dieser Welt ausgesondert, wie die Schrift bezeugt. Und das zeigt sehr deutlich diese unvorstellbare Majestät und Souveränität und des unvorstellbar großen Gottes. Wenn wir überlegen, woher wir kommen, dann müssen wir doch dem zustimmen, dass wir kein Deut besser waren als die um uns herum, dass wir doch in gleicher Verdammnis waren wie sie. Und so umso erstaunlicher ist, was wir in Römer 8, Vers 30 lesen, da sagt uns Gottes Wort, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Der Anfang des Verses heißt, die aber vorherbestimmt hat, und der Schluss, diese hat er auch verherrlicht. Römer 8, Vers 30, ein wunderbarer Vers von der Erwählung Gottes in Christus. Und so heißt es dann in Römer 11, Vers 29, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das ist wunderbar. Also, vor Grundlegung der Welt erwählte uns Gott, um sein Eigentum zu sein, sein persönliches Eigentum zu sein. Wenn uns das doch mehr bewusst wäre, meine ich, wem wir gehören. Das ist ja unser Problem, meine ich. Ich stelle es immer wieder bei mir fest. Das Bewusstsein unserer Stellung, die uns Gott durch den Herrn Jesus Christus geschenkt hat, sollte naturgemäß auch eine Veränderung im Zustand des Gläubigen bewirken. Wir sind in Christus. Wir sind herausgerufen. Wir sind eine neue Kreatur. Und jetzt gilt das auch zu begreifen. Durch die Gnade Gottes, durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Denn wer wirklich aus Gott geboren ist, ist doch in die Familie Gottes als Kind hineingeboren. Der hat Gott zum Vater. Ich habe Gott zum Vater. Aber, lieber Vater, darf ich rufen. Können wir das noch erfassen? Welch eine gewaltige Dimension tut sich damit auf. Und wir sind, so sagt die Schrift, Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen. Wir haben Bürgerrecht im Himmel. Bürger sind wir des himmlischen Reiches geworden, Miterben Christi. Wenn wir den Herrn Jesus Christus nach der Schrift sehen, dann wissen wir, dass ihm alles gehört. Von ihm, zu ihm, durch ihn sind alle Dinge. Und jetzt steht hier für mich und dich als dem Wiedergeborenen, wir sind Miterben Christi. Die reichsten Leute. Ich sprach gestern Abend mit einem Evangelisten, der mehr oder weniger mit Steinen beworfen wird, wenn er predigt, weil er genau das Evangelium predigt. Er predigt von Hölle und Sünde und auch von der Erlösung. Aber man will die Polizei holen. Und ich habe ihm gestern Abend gesagt, du bist der reichste Mensch, beneidenswerteste Mensch. Ja, sagt er, und wenn die Leute mich auch nicht mögen, ich bin nicht da auf der Straße, um Geschichtchen zu erzählen, sondern ich habe den Auftrag, zu erzählen von der Gnade Gottes in Christus. Und das Erstaunliche ist auch dabei, dass wir den Namen im Buche des Lebens, unser Name steht im Buche des Lebens geschrieben, für die, die erwählt sind vor Grundlegung der Welt. Und wir sind selbst der Engelwelt bekannt. Der Engelwelt sind wir namentlich bekannt. Und jetzt kommt etwas, was uns immer wieder neu auch in Erstaunen setzen sollte. Was sagt der Auferstandene zu Maria Magdalena in Johannes 20 so unübertrefflich? Da sagt er, der Herr Jesus Christus, der Auferstandene, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auch zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Noch einmal, Gott ist dein und mein Vater durch das vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesu Christi geworden. Ich meine, das wäre wirklich atemberaubend. Im Hebräerbrief geht es bekanntlich um das einzigartige Priestertum des Herrn Jesu Christi, worüber ich vergangenen Sonntag reden durfte. Und dort wird etwas bezeugt, was nach menschlichen Begriffen unvorstellbar ist, Kapitel 2. Denn es geziemte ihm, nämlich dem Herrn Jesus Christus, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Und wie geht es jetzt unvorstellbarerweise weiter? Denn sowohl der, welcher heiligt, und als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Sind alle von einem, das heißt von göttlicher Natur. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Das ist auch wieder etwas, was wir als Menschen nicht verstehen können, wenn wir hier Gottes untrügliches Wort nicht hätten, darauf wir uns verlassen können. Wir können im Grunde genommen bei solch einer, wenn uns Gottes Geist uns das deutlich macht und den Glauben da geschenkt hat, denn der Herr Jesus Christus selber ist ja der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und hat uns seinen Geist gegeben. Und darüber können wir dann anbeten und danken, meine ich. Und das vergessen wir leider oft, dass uns Gottes untrügliches Wort, diese Stellung, die wir in dem Herrn Jesus Christus haben dürfen, so unzweideutig bezeugt. Und diese Stellung ist zugleich auch unsere Heiligung im Sinne von ausgesondert sein durch Gott in dem Herrn Jesus Christus, als eine Tat der Gnade Gottes. Wir haben gelesen, 1. Korinther 1, 30, wozu ist uns der Jesus Christus von Gott gemacht? Unter anderem auch zur Heiligung. Ich heilige mich für sie, damit sie in Wahrheit geheiligt seien, sagt der Jesus Christus in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17. Und dann heißt es weiter im Hebräerbrief, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes des Herrn Jesu Christi. In diesem Willen Gottes und nicht in unserem menschlichen frommen Bemühen liegt unsere Stellung, unsere wirkliche Identität vor Gottes Angesicht. Ja, was ist ein Eigentum Jesu Christi, ist die Thematik. Es ist Gottes alleiniges Werk. Wir sind sein Werk, auf das sich niemand rühme. Ganz wichtig. Er ist der Anfänger und der Vollender. Wer Gottes Eigentum ist, haben wir anhand seines gewahrten Heilsratsschlusses erkennen können, wenn Gott Gnade schenkt. Und in dem Brief des Judas, bei dem es ja um den Kampf für den Glauben geht, weil es ja auch falsche Brüder gibt, die sich in die Gemeinde einschleichen, dort heißt es bezeichnenderweise gleich im ersten Vers als Anrede für die Empfänger, den Berufenen, die da geheiligt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt in Jesu Christo. Wiederhole nochmal, es ist ein Vers, kann man nicht verstehen, nur durch Gottes Gnade. Den Berufenen, die da geheiligt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt in Jesu Christi. Hier und an vielen Stellen des Wortes Gottes können wir gewahr werden, wie Jesus Christus mit seinem von ihm erkauften Eigentum umgeht. Niemand, wie ich eben schon sagte, wird sich vor Gott rühmen können und dürfen. Etwas an diesem Besitzstand Stand Gottes bewirkt zu haben. Nichts, womit wir uns rühmen können. Die Heilsgewissheit beruht allein auf den Zusagen Gottes in seinem Wort, dass der Gläubige eine Erlösung besitzt, die allein das Werk Jesu Christi ist und an dem man nichts hinzufügen kann und darf. Nicht Jesus und, wie manche Religionen verkünden, Jesus und die Heiligen, Jesus und Maria, nein, ganz allein die Ehre und Erlösungstat, dieses Lob gebührt alleine unserem Herrn Jesu Christi. Das wollen wir nicht vergessen. Allein aus Gnaden heißt es. Das ist die Freundlichkeit und Liebe Gottes und des Heilandes, heißt im Titusbrief, zu den Menschen. Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern dass wir gerecht seien durch seine Gnade. Gerecht durch seine Gnade darf ich sein. Begnadigt in dem Geliebten. Bekanntlich wird unter dem Gesetz der Gehorsam von Segnungen begleitet. Unter dem Gesetz von Segnungen begleitet, steht in 5. Mose. Dagegen verleiht die Gnade Segnungen als freie Gnade. Das ist der Unterschied. Wir dürfen im neuen Bund leben. Da verleiht uns diese Gnade freie Gaben. Freie Gaben. Römer 4, Epheser 2 und so weiter. So hat jemand sehr treffend Folgendes über diese Gnade Gottes ausgedrückt. Ich zitiere: Das gesamte Handeln Gottes an dem Gläubigen hat die Absicht, den Charakter des Gläubigen in Einklang zu bringen mit seiner erhabenen Stellung in Christus. Darum die Anwendung des Wortes Gottes auf den Wandel und auf das Gewissen, die göttlichen Züchtigungen, der Dienst des Geistes, die Schwierigkeiten und Prüfungen des täglichen Lebens und die endliche Verwandlung bei der Erscheinung Christi. Er wächst in der Gnade, aber nicht in die Gnade hinein. Er wächst in der Gnade, die Gott ihm geschenkt hat, aber nicht in die Gnade hinein. Sehen wir diesen ungeheuren Unterschied? Wir können uns die Gnadenerweise Gottes nicht verdienen, sonst wäre Gnade nicht mehr Gnade. Mit anderen Worten, wir sind aus Gnaden errettet worden und wir kommen auch nur durch seine unergründliche Gnade, durch ihn ans Ziel. Wir kommen durch ihn ans Ziel. Wir sind Königskinder durch seine Gnade geworden. Jetzt sollen wir auch lernen, als Königskinder zu leben. Und das ist durch seine Gnade durchaus möglich, als Königskinder zu leben. So bezeugt Gottes Wort in 2. Petrus, und das ist so wunderbar zu lesen: Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, und durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt. Und da erfolgt jetzt die Mahnung, gemäß dieser uns zur Verfügung stehenden göttlichen Kraft auch vor Gott zu wandeln, als Erweis dessen, dass er uns aus seiner großen Gnadenfülle, was er uns aus seiner großen Gnadenfülle geschenkt hat. Wir haben eben durch Thomas das Wort gehört aus dem Kolosserbrief, dass in ihm uns die Fülle der Gnade geschenkt ist. Und unser Herr und Heiland wendet alles an für sein erkauftes Eigentum, mehr als Menschen es mit ihrem köstlichen Eigentum je tun können und wollen. Besteht nicht die weit verbreitete geistliche Hurerei gerade darin, dass man nach anderen Kraftquellen schielt, nach etwas, was den Gläubigen ihren wahren Bräutigam in überreichem Maße an sich gegeben ist, und der Gläubige schielt, und da kann sich niemand von freisprechen, auch nach anderen Hilfen, wobei wir wissen, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Mit dem Herrn haben wir es zu tun. Wir brauchen nicht nach anderen Dingen zu schielen. Der Herr ist darüber betrübt, wenn wir es tun. Wir sollen alleine den Herrn Jesus Christus in deinem und meinem Leben wirken lassen. ist das nicht auch unsere, meine ich, unsere Erbärmlichkeit, mit der wir unseren rechtmäßigen Herrn beleidigen und entehren, wenn wir so fleischlich immer wieder darauf reagieren. Aber wir dürfen uns darüber freuen, dass wir in ihm auch Vergebung finden, die Vergebung unserer Sünden. Aber das sollen wir nicht leicht nehmen. Es hilft uns, dieses Wissen, dass ich immer wieder neu brauche, auch in meinem Leben, dass ich nach Gottes untrüglichem Wort zu dem auserwählten Volk seines Eigentums gehören darf. Zu den königlichen Priestern, zu seinem Gott, den der Herr Jesus Christus seinem Gott und Vater gemacht hat. Es ist die Frage, kann dieser verherrlichte Herr Jesus Christus, dieser hohe Priester, der uns jetzt zur Rechten, der und dich und mich zur Rechten des Vaters persönlich vertritt, kann der noch mehr für uns tun? Sollte uns seine unverständlich große Liebe zu seinem Eigentumsvolk, das er hat, nicht immer wieder neu beschämen, aber auch zugleich bestärken? Sollten wir nicht in rechter Weise versuchen oder danach trachten, wie das Wort sagt, wieder zu lieben? Der Geist Gottes hilft uns dazu. Auch dafür hat er gesorgt, dass wir als sein Eigentum das können, wenn wir seinem göttlichen Geist, der in uns wirkt, wenn wir dem nicht Widerstand leisten, wenn wir den nicht dämpfen und betrüben. Und wie leicht und oft tun wir das. Denn die Liebe Gottes, heißt es so wunderbar, die Liebe Gottes, die wir nicht machen können, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, den Gläubigen gegeben ist. Wir brauchen uns also nicht irgendwie persönlich groß anzustrengen und Klimmzüge machen. Wir dürfen dem Wort vertrauen, der Heilige Geist ist uns gegeben, jedem Wiedergeborenen. Der ist Tempel des lebendigen Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Wenn uns das bewusst ist, dann sagen wir, Borutta hat nichts damit zu tun. Ich übergebe das meinem Herrn, dem gehöre ich an. Und dann hilft er. So versorgt und umsorgt uns dann unser Heiland in ganz kostbarer Weise sein persönliches Eigentum. Warum? Wir haben es im Eingang gehört. Er hat sich selbst für uns, für dich und mich gegeben, damit er sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Und was heißt es nun erstaunlicherweise von diesen guten Werken in Epheser 2, Vers 10? Denn wir sind sein Gebilde, steht dort, sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir sind als ein Eigentum, wie wir gelesen haben und immer wieder aus Gottes Wort erfahren können, sein Gebilde, eine Neuschöpfung Gottes, nicht unsere eigene. Wir sind nicht durch gute Werke gerettet, sondern zu guten Werken gerettet, die unseren Gott und Heiland in Wirklichkeit preisen. Und das, meine ich, ist unbedingt auch immer wieder zu sehen und zu erkennen, damit wir bloß nicht bei unserer göttlich gewirkten Wiedergeburt stehen bleiben, sondern vielmehr dem Drängen und Treiben seines göttlichen Geistes, der uns bei unserem Gläubigwerden gegeben wurde, unbedingt folgen, dass es unser Anliegen ist, immer wieder aufs Neue diesem Geiste Gottes auch gehorsam zu sein. Und daran unterscheidet sich ja ein Wiedergeborener von einem Nicht-Wiedergeborenen, dass er, wenn er sündigt, darüber traurig wird, dass der Herr ihm Buße schenkt. Und der andere, der sagt, na gut, es halte eben so, ich bin nicht vollkommen, andere sind es auch nicht, und gibt sich damit zufrieden. Das ist der Unterschied, das hat mir kürzlich noch jemand bestätigt. Wie erkenne ich meine Wiedergeburt? Er sagte, ich weiß jetzt, sprach dieser am Telefon, dieser Gläubige, ich weiß jetzt, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist, was er lange nicht wusste. Und unser Gott, dem du und ich als Eigentum, als persönliches Eigentum, ich muss das immer wieder betonen, persönliches Eigentum angehören dürfen, hat für jedes seiner Kinder einen göttlichen Plan, eine Platzanweisung. Wichtig ist, dass wir diese Platzanweisung auch einnehmen und nicht jetzt wieder unseren Fleisch walten lassen. Geschaffen zu guten Werken, heißt es, die Gott zuvor bereitet hat. Unsere Verantwortung besteht einfach darin, seinen Willen für uns zu erkennen und diesem Willen zu gehorchen. Und da ist es erforderlich und geboten, jede erkannte Sünde zu bekennen und in seiner Kraft zu lassen und uns von ihm in allem ohne Vorbehalte bestimmen zu lassen. Ohne Vorbehalte bestimmen zu lassen. In der gebotenen Stille vor ihm und unter seinem Wort werden wir unsere Platzanweisung immer wieder neu einnehmen können, weil er es ist, der uns persönlich zuspricht, der uns persönlich dir und mir zuspricht und stärkt. Und sein Eigentum, das ist das Wunderbare, hat er beständig in Liebe und Sorgfalt in seinem Auge. Dessen sollten wir uns immer wieder bewusst sein. Ist das nicht wunderbar? Er richtet seinen Blick auf uns arme Geschöpfe, aber in ihm sind wir reich. Sind wir eine neue Kreatur, Kinder des Vaters, durch den Herrn Jesus Christus. Denn er will uns auch in unserer Schwachheit zur Vollendung kommen lassen, sagt das Wort. Und wie Luther übersetzt, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Seinem Eigentumsvolk gibt er diese Zusage, um damit zu bekunden, wie eng die Verbindung zwischen diesem großen Herrn und den Seinen ist. Denken wir nur an den wunderbaren Vergleich von Weinstock und Rebe. Wie organisch das zusammenhängt, ist unbeschreiblich. Das sollte uns doch sicherlich immer wieder neu zu Lob und Anbetung bringen. Gott hat den Gläubigen als sein Eigentum angenommen. Sein Besitzrecht an unser Leben hat das Ziel, uns in das Bild seines geliebten Sohnes umzugestalten. Dadurch, dass er uns zu Himmelsbürgern gemacht hat, findet durch sein Einwirken auch eine Änderung unserer Beziehungen zur Welt statt. Nicht wir ändern das, sondern er ändert das. Christus, unser Leben, er ändert das. Und wollen wir langsam zum Schluss kommen? Christus, unsere Heiligung, scheidet uns, das will ich noch einmal betonen, von allem, was dem Willen Gottes entgegen ist. Und er sondert uns aus für alles, was mit Gottes Willen übereinstimmt. Und so heißt es auch, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen, vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Das bedeutet doch, dass er zugleich, als wir durch die Wiedergeburt eine neue Natur geschenkt bekamen, dass wir dadurch auch fähig sind, die Sünde zu lassen, beziehungsweise sogar zu hassen. Ich bete oft darum, dass ich die Sünde hasse. Und das will der Herr in meinem und deinem Leben auch wirken. Denn unser Auge, unser Ohr, sie verführen uns leicht. Wir haben es ja, wie der Epheser sagt, mit den Mächten und den Finsternismächten in der Luft zu tun und nicht mit Fleisch und Blut. Und da können wir nur in der Kraft dieses Herrn widerstehen, die wir als sein Eigentum ebenso angehören. So kann also praktisch der Gläubige, und das ist auch ganz wichtig, kann zwar immer noch sündigen, aber die Sünde wird nicht über ihn herrschen, sagt die Schrift. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade, steht in Römer 6. Die Sünde kann nicht über euch herrschen. Der Einzige, der ein Recht hat, Sünder zu richten, sitzt jetzt auf dem Thron der Gnade. So werden wir aufgefordert, unseres großen hohen Priesters, des Sohnes Gottes, in rechter Weise zu gedenken, vor dessen Auge alles aufgedeckt ist. Und so lasst uns nun, heißt es im Gottes Wort, mit Freudigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich darf noch ein Zitat erwähnen, das ich passend fand. Heiligung ist Trennung von der Sünde und Christus ist der, der trennt. Er heiligt durch sein Innewohnen, durch sein Besitznehmen, durch seine Zucht. So ist Sieg nicht nur ein Segen, eine Lehre oder Erfahrung, sondern eine Person. Wer ihn als alleinigen Eigentümer über sein ganzes Wesen anerkennt und ihm erlaubt, als solcher zu handeln, der kann des Sieges über die Sünde gewiss sein. Ihn als Herrn krönen und herrschen lassen, ist schon der Sieg. Und das alles, wir trachten. Wer aus dem Geist geboren ist, trachtet nach dem, was des Geistes ist. Wir sind nicht vollkommen. Davor muss ich ausdrücklich warnen. Aber wir werden durch ihn vollkommen gemacht. Und dieser göttliche Eigentümer, und das vielleicht noch, ist durchaus fähig, und das ist an sich schon ein viel zu schwacher Ausdruck, sein Eigentum für sich zu bewahren und in Besitz zu halten. Und unsere Sache ist es eben, da wir mit Christus gestorben sind, dauernd und beharrlich dem Selbst gegenüber uns für tot zu halten. Ein heiliger Gott hat den Weg zu seiner Gegenwart durch den Herrn Jesus Christus geöffnet und hat ihm selbst ein Volk zugeführt, das mit ihm in bleibender Gemeinschaft leben soll. Als solche drückt Gott sein Siegel und bezeichnet sie dadurch für immer als sein Eigentum. Und so heißt es im Wort, Gott ist es aber, der euch befestigt samt in Christum und uns gesalbt und versiegelt und unser Herzen das Pfand den Geist gegeben hat. Und ich darf jetzt noch zum Abschluss dieses Wort lesen, das mir seit Jahren groß ist, aus Kolosser 3, Vers 4. Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Wenn Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm, du und ich, geoffenbart werden in Herrlichkeit. Ihm allein gebührt aller Ruhm und alle Ehre. Amen.